Grüezi bitte noch, wir melden uns zurück bei Weltwoche Daily International, live aus Budapest, aus dem Café.
Stopp. Keine Fake News, Roman. Live aufgezeichnet. Ich meine, es ist jetzt sichtbar für alle Zuschauer, wir sind nicht 5 Uhr morgens, obwohl hier die Sonne relativ früh aufgeht. Wir sind noch auf einer Geschäftsreise in Ungarn, diesmal allerdings nicht bei Viktor Orban direkt. Wir haben den Außenminister getroffen, den
Peter Sciarto.
Peter Sciarto, sehr interessant, haben wir über die Friedensmission gesprochen, wir kommen darauf zurück. Wir haben mit einem ganz engen Berater aus dem Stab von Viktor Orban sprechen können, durch Zufall. Er hat uns erzählt, wie es dann weitergegangen ist, genau hinter den Kulissen in China, mit Erdogan, was er da erlebt hat. Also hochinteressant, was sich da bewegt. Und Ungarn ist im Moment so etwas wie der Hotspot der europäischen Friedenspolitik. Und deshalb beißen sie sich ja jetzt auch in Brüssel die Zähne aus. Aber ich greife voraus, wir wollen ja dann zuerst noch über das neue Blatt sprechen.
Und das ist die Weltwoche Sommer Spezialausgabe. Immer im Sommer publiziert die Weltwoche eine Spezialausgabe mit einer Vielfalt von Themen, einem speziell gestalteten, speziell angefertigten Cover einer Künstlerin oder eines Künstlers. Das ist in diesem Jahr...
Ja, das ist der Michel Gond. Ich weiß nicht, ob der in Deutschland, in Österreich so groß bekannt ist. Der müsste es sein. Ist einer der berühmtesten Schweizer Fotografen. War vor allem in den 80er Jahren tätig in Amerika. Hat dann dort für die besten Magazine, Vogue, New Yorker, viele andere, alle Stars fotografiert. Also der hat wirklich alle Stars gehabt. Er war der Lieblingsfotograf von Tina Brown, der Chefredaktorin des New Yorker. Und auch in der Schweiz, Tagesanzeiger-Magazin, damals, wo ich ja meine erste Chefposition einnehmen durfte, war er der ganz große Name, der Superstar, ist jetzt Künstler, toller Mann, ein Schweizer, der es weltweit zu etwas gebracht hat.
Die Weltwoche International, die Sommerausgabe, wird am Freitagabend, also am Samstagmorgen früh spätestens, bei Ihnen als E-Paper verfügbar sein auf weltwoche.de. Da können Sie alle Artikel anschauen mit einem breiten Spektrum, auch an internationalen Themen, an grossen Namen, an grossen Themen auch. Vor allem aufgefallen ist, was ist dein Lieblings-, was ist dein Highlight von dieser Weltwoche-Ausgabe, Spezialausgabe im Sommer?
Ja, also mein persönliches Highlight, das mich bis gestern Abend, bis etwa 2 Uhr morgens beschäftigt hat, während Roman Zeller sich mit unseren ungarischen Freunden am Balatonsee ein großartiges Abendessen genehmigen konnte, schwitzte ich bzw. erwehrte mich da manchmal gelegentlichen Insektenattacken draußen sitzend an einem Artikel. Ich habe über Russland eine große Reportage geschrieben, ich glaube die längste Reportage, die ich je formuliert habe, um einfach diese Eindrücke zusammenzufassen, was ich da in Moskau erlebt habe. Und ich muss Ihnen einfach sagen, meine Damen und Herren, und das vor allem jetzt auch an die Adresse vielleicht einiger Zuschauer in Deutschland und in Österreich, wobei ich hier vermutlich zu Leuten spreche, die es so sehen wie ich. Es ist doch jetzt, Gottfried Stutz, noch einmal höchste Zeit, mit den Russen wieder ins Gespräch zu kommen. Es ist so interessant, was ich da erleben durfte an Begegnungen. Ich habe ja vor allem mit Intellektuellen gesprochen, mit Professoren, mit Diplomaten aus dem engsten Stab von Putin, die bei den Minsker Verhandlungen dabei waren. Ich habe mit dem Enkel eines der bedeutendsten sowjetisch-russischen Politiker des 20. Jahrhunderts gesprochen. Wir haben über Stalin gesprochen, über die Geschichte Russlands, über die Missverständnisse, über das Ganze, diesen ganzen Kladderadatsch zwischen dem Westen und Russland, über die Ursachen des Ukraine-Kriegs. Und ich muss Ihnen einfach sagen, das sind nicht Leute, ich hatte nicht den Eindruck, dass die Russen jetzt auf einem Kreuzzug gegen den Westen und gegen die Demokratie und gegen Frau Nancy Faeser oder Frau von der Leyen unterwegs sind. Die Russen fühlen sich zutiefst missverstanden, ungerecht behandelt. Und sie sagen, die Amerikaner haben uns in der Ukraine gegen alle Mahnungen, Warnungen, Versuche, diesen Konflikt diplomatisch zu lösen, haben sie sich nach vorne geschoben. Und sie würden es nie akzeptieren, hätten wir das auch gemacht, hätten wir Raketenbasen bis an die US-Grenze geschoben. Also für mich war das der wichtigste Eindruck. Wir müssen reden miteinander. Und zweitens, wissen Sie, das ist ganz gefährlich, wenn man sich abkoppelt. Wenn man sagt, ja, wir dürfen nicht mehr nach Russland fliegen, wir dürfen keine Produkte mehr kaufen, wir dürfen nichts mehr lesen, was die Russen bringen, das ist gefährlich. Dann fängst du an, in deiner eigenen Höhle, in deiner eigenen Blase durchzudrehen. Dann verwechselst du sozusagen die Fabrikationen deines Gehirns mit der Wirklichkeit da draußen. Ich sage nicht, dass wir die Wahrheit oder ich die Wahrheit erfasse. Das können wir gar nicht. Unser Hirn ist beschränkt. Aber wir müssen aufhören, uns einzubilden. Wir hätten sie. Und vielleicht noch eine allerletzte Bemerkung zu diesen russischen Gesprächspartnern, zu diesen Gewährsleuten. Bei vielen habe ich eine Verbitterung gespürt. Quasi, ja, der Westen. Schaut mal eure Geschichte an. Was ist denn der Westen? Ihr habt immer der ganzen Welt erzählt, wo es lang geht. Ihr habt Kolonialkriege geführt, Millionen von Toten gemacht, schlimmste Verbrechen, wirklich ganze Kontinente unterjocht und grässliche Blutbäder angerichtet. Aber ihr habt immer noch das Gefühl, ihr könnt der ganzen Welt sagen, wo es lang geht. Das ist doch einfach himmeltraurig. Und diese Verbitterung habe ich gespürt. Aber gleichzeitig, und das ist dann der Widerspruch der Russen, der positive Widerspruch, das sind alles Faszinierte vom Westen. Der Enkel von Molotow, von diesem Außenminister Stalins, Molotow-Ribbentrop, ich meine, das ist ja unglaublich, Weltgeschichte in der eigenen Familie. Die Großmutter wurde von Stalin als Verdächtige einer jüdischen Verschwörung gegen den Diktator ins Gefängnis gesteckt. Ich habe ihn gefragt, ja, Sie lesen sicher westliche Literatur und so. Ja, klar, ich kenne die deutsche Literatur, die englische Literatur, ich habe mich mit serbischer Literatur beschäftigt, mit amerikanischer Literatur und so weiter. Das sind Leute, die sich intensiv mit uns auseinandergesetzt haben. Ja, wie sieht es denn mit unseren Politikern aus, mit unseren Talkshow-Leuten, mit unseren Parlamentariern? Haben die schon mal ein russisches Buch gelesen? Haben die dieses Wissen, haben die diese Vertrautheit? Das zeigt mir, dass im Moment die Russen sehr gekränkt sind. Deshalb, wie enttäuschte Liebe, fluchen sie über uns, fluchen sie über den Westen. Aber sie sind eben fasziniert, trotz allem. Und ich bilde mir ein, sie möchten mit dem Westen zusammenarbeiten. Und jetzt müssen wir doch aufhören, aus dem einen neuen Religionskrieg zu machen. Aber wir sind jetzt, Entschuldigung, ich habe jetzt nur über meinen Text gesprochen. Andere, wir müssen noch über anderes reden.
Vielleicht noch eine Frage zu deiner Reise, also zum Feedback. Du hattest nach deiner Reise ein großes Streikgespräch in der Schweiz. Jetzt hast du diese Reise in Ungarn gemacht, hast unglaublich viele Zuschriften aus Deutschland, viele Zuschriften auch aus Österreich. Wo siehst du die Menschen, wo siehst du die Resonanz, denn der Resonanz, die Schwingungen immer noch am intensivsten oder wo bröckelt das Locke?
Also die Leute sind für Viktor Orban, das ist für mich ganz klar. Und zwar nicht nur jetzt bei unseren Leserbriefspalten, ich habe ja auch die Portale angeschaut, die da quasi Verlautbarungsorgane der NATO sind, in der Schweiz, die einschlägigen Blätter, Sie kennen sie, aber auch in Deutschland, das ist ja alles mehr oder weniger auf dem NATO-Trip. Aber wenn du dann liest, in einer Welt, in einer FAZ, in einer Neuen Zürcher Zeitung, die Leserbriefe, da klingt es dann ganz anders. Da merke ich jetzt, die Leute sagen, du, also, wir finden sie auch nicht gut, was der Putin gemacht hat. Ich ja auch nicht. Das ist ein Riesenfehler. Bringt ja alle in eine ganz blöde Situation. Übrigens auch die Chinesen. Die Chinesen wollen doch nicht da jetzt mit den Amerikanern schon in einen Krieg einsteigen. Aber die Leute sagen, jetzt hört mal auf. Bleibt am Boden, wir müssen Frieden machen. Unterstützt den Viktor Orban. Also für mich ist die Quintessenz dieses ersten halben Jahres und diese Sommeroffensive von Orban, der Friedensoffensive, das ist für mich Ausdruck einer atmosphärischen Veränderung. Die Leute wollen zurück zum Frieden. Sie sagen, nicht weil sie für Russland sind oder weil sie Putin-Versteher sind, sie sagen, die Ukraine hat diesen Krieg faktisch leider verloren. Das ist eine Tatsache. Die Chinesen sehen es auch so. Das hat uns ja der enge Berater von Orban gesagt. Die Chinesen sagen, nein, das ist nicht möglich für die Ukraine, für Zelensky. Wir müssen jetzt zu einer Lösung kommen. Aber das muss von Amerika ausgehen. Aber wenn natürlich die Deutschen, die Franzosen, die Macrons und all diese eingebildeten Napoleons, die da herumschleichen, wenn die natürlich jetzt immer auf die Kriegstrommel hauen, dann merken es natürlich unsere Freunde in Washington auch nicht in ihrem idealistischen Autismus, dass jetzt vielleicht mal mit Herrn Zelensky ein ernstes Gespräch gemacht werden müsste. Und Zelensky, das ist uns auch erzählt worden, Roman, ist nicht mehr der Autor seiner eigenen Handlungen. Das sagen alle, die ihn treffen, die mit ihm zusammen sind. Sie sagen, der Mann wirkt extrem verspannt, extrem belastet. Das ist mir auch aufgefallen. als wenn der einen Rucksack mit 20 Bruttoregistertonnen auf dem Rücken herumschleppt. Der entwickelt nervöse Ticks, kann ich alles verstehen, der ist so unter Druck. Wir müssen doch jetzt die Brücke zum Frieden bauen. Das ist das Fazit, das ist die Stimmung.
Und jetzt ist die Brücke zur Weltwoche angezeigt. Wir haben jetzt genug über deinen Artikel gesprochen. Ja. Was ist jetzt das Highlight, natürlich neben deinem großen Report aus Moskau, was ist das Highlight?
Danke, dass du das hier anerkennen kannst. Nein, jetzt ernsthaft. Nein, sie spüren es ja. Wir sind ja eigentlich jetzt fast etwas idealistisch, überschwänglich. Es ist einfach für uns Journalisten, auch für dich, glaube ich, wir leben doch jetzt in einer so interessanten Zeit, wenn man es mal einfach die Fürchterlichkeit ausblendet. Das ist ein Privileg, als Journalist hier irgendwo auch hineinblicken zu können. Das ist fantastisch. Und wir versuchen natürlich mit der Weltwoche auch diese Vielfalt, diese Dissonanzen irgendwo aufzufangen. Was mich jetzt ganz extrem gefreut hat bei dieser Ausgabe, es ist eigentlich jede Seite, es ist überall ein Highlight. Aber zum Beispiel haben wir den das Buch von J.D. Vance, Hillbilly Elegy, das ist jetzt der Vizepräsidentschaftskandidat, ist eine Hymne drin von Cora Stephan. Dann haben wir Ilja Leonard Pfeiffer. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben, Grand Hotel Europa. Er ist in der Neuen Weltwoche drin, ein Buch, das Sie lesen müssen. Er schreibt mit zauberhafter Wehmut über die Schatzkammer Europa, die kulturelle Schatzkammer und leider über ihren touristischen Ausverkauf. Wir haben die konservativen Superfrauen im Blatt. Wir beschäftigen uns mit Populärkultur. Die Berge werden bejubelt. Die Ausgabe ist im Grunde eine Hymne auch selbstverständlich auf die Schweiz, auf den 1. August, unseren Nationalfeiertag. Und da darf ich in Ungarn bei aller Faszination für Ungarn sagen, Gott sei Dank gibt es die Schweiz. Und wir müssen aufpassen, unsere Generation, dass wir diese Schweiz nicht auch noch in deinen Salat hineinwerfen, den wir da zum Teil in der Europäischen Union haben. Das heißt nichts, dass wir dagegen sind. Gute Beziehungen ja, aber wir wollen also nicht allzu enge Umarmungen von von der Leyen und Co.
Diese Sommerausgabe gibt es als Printprodukt, die Deutschlandausgabe, die spezifisch maßgeschneiderte Ausgabe für Deutschland und auch für Österreich mit unseren Kolumnisten wie Matthias Matussek oder auch Kurt W. Zimmermann, der Medienkolumnist, gibt es dann am Freitagabend, Samstagmorgen als PDF auf unserer Webseite www.weltwoche.de. Sie finden das auf unserer Webseite und jetzt geht's weiter zu den News. Wir haben die Sicherheitsbeamten verließen ihre Posten als große Meldung in der Tagesschau. Neue Details zum Attentat auf Trump. Zwei Polizisten haben ihre Posten im womöglich entscheidenden Moment verlassen.
Wir haben das ja schon etwas angeteasert in der Schweizer Ausgabe. Jetzt kommt die große Auflösung. Was zeigt dieser Fall? Dieser Fall zeigt, dass auch in den Vereinigten Staaten von Amerika es absolut zugeht, wie eigentlich überall das Chaos lauert. Ich weiß, es kursieren jetzt auch alle möglichen Theorien, dass die das absichtlich nicht gemacht hätten und so weiter. Da bin ich immer etwas skeptisch, weil ich sage, wenn du so etwas inszenieren willst, so ein Attentat, mit Geheimdienstleuten, beiden Regierungen und so weiter, die Gegner. Also erstens traue ich das dieser Regierung gar nicht zu. Und zweitens müssen sie dann so viele Leute faktisch erschießen oder aus dem Weg räumen, weil so viele da Bescheid wissen, das wird immer ausgeplaudert. Das ist ja, daran scheitern viele Verschwörungstheorien. Es gibt einfach immer zu viele Mitwisser und als Journalisten wissen wir, dass der Mensch gerne Geheimnisse ausplaudert. Und wenn Sie ein ganz großes Geheimnis haben, das können Sie nicht geheim halten. Der Mensch kann nichts geheim halten, ist unmöglich. Aber was ich daraus herauslese, das zeigt einfach den himmeltraurigen Zustand dieser Geheimdienste in Amerika. Und die Geheimdienste unterstehen ja der Regierung. Und da kommt mir der Satz von Napoleon in den Sinn. Ich bin kein Fan von Napoleon, im Gegenteil. Aber Napoleon Bonaparte hat einmal den Satz gesagt, unterschätze nie den Faktor Inkompetenz im Leben. Und dieser Satz, die Wahrheit dieses Satzes, hat ja irgendwann dann auch mal Napoleon ereilt, denn seine Inkompetenz bestand darin, dass auch er glaubte, mit einer Armee in Russland einmarschieren zu müssen. Und wir wissen ja, wie das herausgekommen ist.
Nächste Meldung, wir haben die Corona-Protokolle des RKI ohne Schwärzungen publiziert. Wir hatten das schon mal mehr oder weniger, wir hatten das gross thematisiert, würde ich sagen, als diese Protokolle mit Schwärzungen publiziert wurden. Jetzt haben wir sie astrein, weiß, alle wissen, worum es geht. Worum geht es, Roger?
Also da ist mir einfach eine Schlagzeile aufgefallen, die ist jetzt interessant. In den Mainstream-Medien wird hier etwas kleingefahren, aber offenbar steht jetzt, da kommt da heraus, dass die Rede von der Pandemie der Ungeimpften, dass das eigentlich der größte Unsinn war, der erzählt wurde. Und dieser Slogan, dass die Ungeimpften die Pandemie verbreiten und die Ungeimpften nicht, das ist, wenn man so will, die grosse Lüge. Man hat immer gesagt, Trump, die grosse Lüge des Wahlbetrugs, da diese Moralweltmeister in den Regierungen. Offensichtlich ist das also wirklich die grösste Fake News gewesen, die Pandemie der Ungeimpften. Und dieser Satz diente ja zur Diskriminierung der Ungeimpften. Man hat ja gewissermaßen zu Zivilisationsfeinden abgestempelt und das ist nun entlarvt. Also das ist jetzt wirklich ein grosser Skandal, finde ich. Und hier stehen jetzt also all diese Regierungen total nackt da. Und ich muss da selbstkritisch sagen, dass auch ich habe damals viel telefoniert und gelesen und gemacht und meine, die Weltwoche, das darf man schon sagen, wir waren von Anfang an sehr kritisch. Vom ersten Moment an haben wir die Regierungsmaßnahmen kritisiert. Wir waren gegen den Impfzwang. Aber ich habe auch mal in einer Sendung gesagt und habe das geglaubt, was mir da erzählt wurde, von Ärzten und so weiter. Man darf eben nichts glauben, dass eben die Ungeimpften dieses Virus weitergeben würden. Und da habe ich diesen Begriff auch in einer Sendung mal unkritisch übernommen. Da muss ich mich heute entschuldigen. Auch ich habe mich da auf die falsche Seite ziehen lassen, allerdings nur in diesem Punkt. Ich will jetzt auch nicht mich da quasi gänzlich in den Staub werfen. Das ist auch eine Tatsache. Wir haben in der Weltwoche sehr kritisch über das berichtet, lange bevor andere, aber es gab auch andere, die auch noch kritischer gemacht haben. Aber wir waren da sicherlich nicht so schlecht unterwegs. Aber jetzt kommt das heraus und das bestätigt das, was ja auch diese Hearings in Brüssel herausgebracht haben, wo man gesagt hat, dass die Impfungen, und ich bin kein Mann, ich bin nicht gegen die Impfungen, ich finde die Impfungen, das ist etwas Wichtiges in der Geschichte der Menschheit, aber es ist, alles ist fehleranfällig, aber da hat man ja auch behauptet, wenn du geimpft bist, kannst du das Virus nicht weitergeben, auch das war eine Lüge. Und ich glaube, es sind bezeichnende Lügen, weil sie zeigen, sie illustrieren die Arroganz der Eliten, die Arroganz der Regierenden, die mit ihrer Corona-Politik, mit wirklich diktatorischen Maßnahmen, man muss das sagen, mit Diktaten, mit Ausnahmezustand regiert haben. Und darum bin ich ja so skeptisch, was die gleichen Leute heute erzählen über Russland, über den Krieg. Das sind die gleichen, die diesen Unsinn erzählt haben. Letzter Punkt, jeder Politiker ist überfordert. Ich mache denen nicht einmal bösartige Unterstellungen, aber es wäre spätestens jetzt der Punkt, wo man einfach mal eine Entschuldigung äußern müsste und das aufarbeiten, diese eigene Geschichte, und nicht so tun, machen ja alle jetzt, als seien sie immer noch die Weltmeister der Moral und der Wahrheit. Das ist schon eine wichtige News.
Vielleicht noch ein Satz, mich interessiert, weil das ist ja ein unglaublicher Graben, unglaublich eine emotionalisierte Debatte, obwohl es nicht mehr so Thema ist. Es ist eher ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Sobald jemand über diese Impfung spricht, sobald jemand über Corona spricht, da kochen die Emotionen unglaublich hoch. Wie glaubst du, reicht so eine Entschuldigung? Was müsste passieren, damit da wieder dieser Graben ein bisschen gekittet wird? Was ist da nötig?
Nein, du kannst das nicht, du kannst das auch nicht rückgängig machen. Und das sind schon schlimme, das hat ja schlimme Auswirkungen gehabt. Da sind ja Firmen kaputt gegangen. Das ist dann Existenzielle gegangen. Ich gehöre jetzt nicht, ich meine, ich habe mich damals sehr empört. Und ich meine, da gab es auch einige Sendungen. Ich bin ja sehr kritisiert worden in den Schweizer Medien, im Tagesanzeiger. Ich sei da schuld am Tod von Menschen, weil ich da eben mich für eine eher liberale Ordnung eingesetzt, aber immer die Schweden unterstützt, wie die das machen, musste mich da immer rechtfertigen und so von gegenüber diesen Moralisten. Aber ich glaube, jetzt muss man einfach feststellen, das ist passiert. Das sind riesige Fehler passiert. Ich weiß nicht, ob mir die gleichen Fehler passiert wären, in der Regierung. Und ich würde sagen, all die Kritiker, die jetzt Recht bekommen haben, auch wir in dem Sinn, sollten nicht in den Fehler derjenigen verfallen, die wir kritisiert haben, und jetzt auch in so eine moralische Rechthaberei hineinkommen. Wir müssen uns eingestehen, der Mensch ist fehlerhaft. Und diese Regierungen haben massive Fehler gemacht. Und wir müssen uns als Bürger die Frage stellen, wie können wir sicherstellen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Aber wir dürfen jetzt auch das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Jeder Mensch ist fehleranfällig. Man macht Fehler, dann muss man die abwählen, bringt neue und jetzt nicht mit einem moralischen Kreuzzug dagegen halten. Ich weiß, das wollen nicht alle hören. Viele finden jetzt, man müsste da ganz radikal auch mit Gefängnisstrafen operieren. Wenn ich wirklich ehrlich bin, muss ich sagen, nein, mir behagt dieser auch Vergeltungsfuror nicht. Ich finde, es muss aufgearbeitet, es muss angeprangert werden, aber irgendwann müssen wir dann auch wieder in die Zukunft schauen.
Okay, gehen wir weiter. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hamburg ist ein Hotspot der Islamisten, sagt ein CDU-Politiker namens De Vries. Und zwar geht es da um ein Verbot des islamischen Zentrums in Hamburg.
Ja, also eben, ich bin ja ein Skeptiker von allen Verboten. Aber das ist jetzt genau diese Politik, die man hat. Die gleichen Leute, die jetzt jahrelang die Grenzen in Deutschland aufgemacht haben, merken jetzt, was da alles ins Land zum Teil gekommen ist. Und jetzt müssen sie im Inland müssen sie quasi die Symptome bekämpfen dieser Migration. Und sie haben sicherlich sehr gewaltig, also ja, ich habe gelesen, 25.000 Gefährder in Deutschland oder noch mehr. Das sind gewaltige Zahlen. Wir haben Attentate auf den Herrn Stürzinger, wir hören immer wieder gehabt, wir haben diese Messerstechereien. Das ist ein Riesenproblem. Ich habe in Moskau gehört von Russinnen, die mit ihrer Familie jetzt 20, 25 Jahre in Westeuropa gelebt haben, in Paris, in anderen Städten, die sind nach Moskau zurück, weil sie gesagt haben, das ist nicht mehr auszuhalten. In Europa, in Paris, ihr seid dabei, dieses wunderschöne Europa kaputt zu machen. Also das sind schon gravierende Sachen, obwohl ich im ersten Moment, als das zusammengezuckt bin, Nancy Faeser verbietet. In Deutschland verbieten sie mir ein bisschen zu viel, und zwar im Inland. Sie verbieten Zeitungen, sie verbieten Zentren. Sie sollten einmal diesen illegalen Grenzübertritt verbieten. Da musst du eben im Inland nichts mehr verbieten.
Olaf Scholz ist zufrieden mit Olaf Scholz. Was ist dazu zu sagen?
Olaf Scholz ist ein interessanter Politiker. Ich habe mich jetzt auch wieder mit ein paar Ungarn unterhalten, die da ganz nahe auch schon bei ihm dabei gewesen sind. Was sagen die? Ich kenne ihn nicht persönlich. Sie sagen, ein sehr selbstbewusster, kluger Politiker, hervorragend vorbereitet, absolut unfähig einen oder unwillig, einen unkonventionellen Gedanken zu formulieren. Das heißt, das ist ein Mann, der vielleicht durchschaut, wie eine Situation ist, aber so interpretiere ich das, der aber vielleicht nicht die Kraft hat, etwas zu tun, von dem er glaubt, das könnte einen anderen etwas irritieren. Also ein klassischer Mainstream-Typ. Und die Tragödie, die Tragik des Olaf Scholz besteht für mich ein bisschen darin, dass er lange im Schatten von Frau Merkel stand, dann endlich Kanzler wurde und vielleicht jetzt auch einmal eine gestaltende Rolle nehmen wollte. Aber eigentlich hat er gar nichts zustande gebracht, außer dass er vielleicht gewisse Dinge verzögert hat, die sonst noch schneller gewesen wären. Also das ist so eine Beobachtung hier dazu. Und jetzt offenbar ist er da etwas im Selbstbewerbungsmodus. Ja, wenn dich niemand lobt, musst du dich halt selber loben.
Interessant ist ja vor allem, dass nur noch ein ganz kleiner Teil, beziehungsweise ich glaube, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, um die 30% halten ihn für einen fähigen Kanzlerkandidaten für die nächste Kandidatur.
Ja, sie haben in Deutschland momentan das Problem, dass bei all diesen grossen Parteien eigentlich die meisten Leute finden, die haben gar keine kanzlerfähigen Kandidaten. Auch Friedrich Merz, den findet man ja, glaube ich, auch nicht, dass der das Gelbe vom Ei wäre bei gemäß Umfragen. Scholz nicht. Und das sind aber die gleichen Leute, die dann zum Beispiel Russland vorwerfen, das sei eine Diktatur. Dabei sagte mir jetzt in Russland viele, auch maliziös, natürlich ist Russland ein autokratisches System. Sie sagen, so hat das mir einer formuliert, eine marktwirtschaftliche Autokratie mit starkem sozialen Charakter, aber Putin sei kein Willkürherrscher. Und die Russen, und das sind also glaubwürdige Zahlen, das wird bei uns weggewischt, aber das darf man nicht tun, das stimmt so nicht, das ist auch eine Geringschätzung des quasi mal russischen Widerstandswillens der Bevölkerung, die kommen also schnell auf die Barrikaden, wenn nicht was passt, 80% Zustimmung habe Putin. Ich kann das nicht verifizieren, aber die Zustimmung ist sicherlich sehr groß, vermutlich größer als bei den so superdemokratischen Regierungen im Westen. Handkehrum ist das natürlich auch das große Problem von Russland, dass alles so ausgerichtet ist auf einen Putin. Ich will mir nicht vorstellen, was in Russland los wäre, wenn der Schweizer Bundesrat dort regieren würde oder ein Olaf Scholz.
Und diese 80% sind ja sozusagen bestätigt vom Schweizer Tagesanzeiger, also müssen sie schon fast stimmen. Wir kommen zu einer Meldung von Russia Today, Kreml.
Kiew ist die Quelle nicht genannt, weil in Deutschland darf man, glaube ich, nicht das Russia Today zitieren. Also vergessen Sie das. Es ist auch nicht Russia Today, Roman, du hast dich geirrt. Das ist ein ganz anderes Portal, was ich aufgeschlagen habe. Das sind Fake News. Glauben Sie kein Wort, was Zeller sagt. Okay, was ist die Meldung?
Kiews Erklärung zur Verhandlungsbereitschaft deckt sich mit Russlands Position.
Das ist jetzt eben interessant. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat offensichtlich während eines Besuchs in China gesagt, Kiew ist bereit für Friedensgespräche mit Russland. Also, das hat Zelensky einen Tag nach der Abreise Orbans in Kiew auch gesagt. Es kommt Kuleba, der Außenminister, und siehe, es bewegt sich doch etwas. Also jetzt müssten all diese Superjournalisten, die aus ihrem Büro heraus ganz genau Bescheid wissen, natürlich viel besser Bescheid wissen als ich, der dabei gewesen bin, was da an dieser Mission von Orbán gelaufen ist, jetzt müssten die auch langsam zurückrudern und sagen, das sind jetzt aber neue Akzente, ich finde das gut und das könnte ein kleiner Fingerzeig sein, dass Viktor Orbáns Plan aufgehen könnte, nämlich die Ukraine zu motivieren, von sich aus Friedensgespräche zu lancieren, zusammen mit Europa, zusammen mit Russland, um eben nicht mehr länger an der Seitenlinie zu stehen und die ganze Initiative den Amerikanern zu überlassen.
Ist das die Good News zum Abschluss oder haben wir noch eine bessere, beziehungsweise wir haben eine schlechtere, muss man auch noch sagen. Und zwar der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck hat eine ganz steile These gemacht. Roger, um was geht es da?
Ja, er hat in einer Fernsehsendung, ich glaube im WDR oder irgendwo, hat er da ausgeholt historisch und er vergleicht nun, wie wir da lesen, Gauck, also vergleicht Trump und Schröder mit Hitler. Und ich habe die Sendung nicht gehört, aber sie ist jetzt an verschiedenen Orten so zitiert worden. Man muss auch immer wieder fairerweise sagen, ein Vergleich ist nicht eine Gleichsetzung. Meistens ist es so gemeint, aber so wird es interpretiert in den Medien, dass also der frühere Bundespräsident das auf die gleiche Stufe stellt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir löscht es dann ab. Ich finde das einfach, das ist für mich, und offenbar merken es jetzt die Journalisten auch langsam ein bisschen, das ist jetzt wirklich die intellektuelle Bankrotterklärung. Das kommt immer. Wenn dir nichts mehr einfällt, sagst du Hitler. Putin ist Hitler, Schröder ist Hitler. Ja, ich meine, wenn alle Hitler sind, dann kann der ja gar nicht so schlimm gewesen sein. Also, da wird doch eine groteske Verharmlosung, eine Schindluderei mit der Geschichte betrieben. Und bei Putin hatte ich im Streitgespräch mit Kurt Belda kürzlich, ist er auch immer mit Stalin gekommen. Ja, Stalin, Stalin, Stalin. Ich muss den irgendwann mal aufmerksam machen und sagen, du, Entschuldigung, bist du Joe Biden oder was? Verwechselst du jetzt Stalin mit Putin? Oder hast du noch nicht gemerkt, dass Stalin nicht mehr in Russland sitzt? Oder da sind ein paar Fehlschaltungen im Gehirn von einigen Leuten und leider auch von Leuten, die da in höchsten Staatsämtern saßen. Und man kann ja nur hoffen, dass solche Nachrichten den Leuten etwas die Augen öffnen. Dann habe ich hier noch, aber wir sind da schon fast in der Zeit draußen, habe hier noch etwas gesehen. Emmanuel Todd. Wir alle in Europa warten darauf, dass Deutschland den Krieg beendet. Emmanuel Todd ist ein sehr interessanter französischer Historiker. Und ja, das könnte man sagen. Ich glaube allerdings nicht, dass Deutschland den Krieg beenden kann. Und da habe ich auch großen Respekt. Für die Deutschen ist das eine ganz unangenehme, also für die deutsche Politik, ist das eine ganz unangenehme Situation, schon seit Krim. Beitritt zu Russland, das ist ja nicht nur eine Annexion, das ist eben auch falsch. Da hat es Volksabstimmungen gegeben, die sicherlich so legitim sind wie die Volksabstimmung im Kosovo, damals bei der Abtretung. Also das wird auch ein bisschen sehr undifferenziert angeschaut. Aber das Problem, und das hat mir eben Frau Kanzlerin Merkel selber einmal gesagt bei einem Abendessen, das Problem für Deutschland sei, für einen deutschen Kanzler, wenn Russland die Grenzen in Richtung Westen verschiebt, Krim, Donbass, sagen Sie nicht die Gründe, warum, was da der Hintergrund ist, Russland ist auch nicht das erste Land, das die Grenzen verschoben hat, dann sind die Deutschen in einer blöden Situation, weil wenn Sie dann mit den Russen eine Einigung machen, sagen, jetzt machen wir Frieden, und das kommt zu solchen Grenzveränderungen, dann ist natürlich sofort, dann sind wir dann wirklich wieder, dann sind wir wieder bei Hitler und Stalin und ihrem Vertrag damals, Nicht-Angriffspakt. Und ich glaube, der Schatten der Geschichte hindert die Deutschen daran, die Regierung auf einen russischen Präsidenten zuzugehen, wenn der kriegerisch Richtung Westen marschiert, egal aus welchen Gründen. Und darum glaube ich nicht, dass die Deutschen hier die Differenz machen können. Die Deutschen müssen Rücksicht nehmen, die Politiker aufs Baltikum, auf Polen, da müssen andere die Initiative ergreifen. Die Franzosen, die Ungarn, die Amerikaner, und dann können die deutschen Politiker ohne die Länder, die sie ja früher mit der Wehrmacht auch überrannt und vergewaltigt haben, ohne dort nicht die historischen Wunden aufzureißen. Und sind wir auch mal ganz ehrlich, die Deutschen werden sofort kritisiert, wenn sie etwas machen, was da gewissen Staaten nicht passt, da wird ihnen sofort der Zweite Weltkrieg um die Ohren gehauen. Und da habe ich schon ein Verständnis für die deutsche Politik, die wir ja oft kritisieren, dass sie da nicht mitmachen. Aber der Lichtblick, Roman, ist, dass Kuleba, dass Zelensky und all diese Leute, Orban, Trump, hat das auch gesagt, China, dass wichtige Akteure auf der Weltbühne von Frieden, von Verhandlungen reden. Das ist für mich die gute Nachricht am Anfang dieses Sommers oder mittendrin schon.
Und diese Botschaft teilt ja auch der ungarische Außenminister Péter Szijjártó im Gespräch mit der Weltwoche, auf das ich sehr gerne verweise. Sie finden es uns auf unserer Webseite, auf unserem YouTube-Kanal, auf Spotify. Sie können sich das überall anhören. Er sagt, es dauere noch genau 3 Monate, bis dieser Krieg womöglich endet. Er endet mit den Präsidentschaftswahlen in den USA. Ob das stimmt oder nicht, werden wir sehen. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, einen guten Start in den Tag, einen beschwingten Start in den Tag. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily. Vielen herzlichen Dank und auf Wiedersehen.